Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der Yannick Schubert. Moin.
Moin. Ach, heute bin ich nur der Yannick Schubert.
Heute ohne Adjektiv. Ich musste kurz stocken.
Geil.
Aber heute ohne Adjektiv. Also nee, wunderbar Stark. Bist du natürlich auch heute, Yannick.
Danke. Du bist auch wunderbar.
Ach, danke auch schön.
Heute. Das auch heute noch.
Das musstest du jetzt sagen. Wunderbar ist auch, was gerade in der Welt passiert, in der Welt der Suchmaschinenoptimierung, in der Welt der KI. Und deshalb wollen wir heute mal wieder richtig schön pragmatisch rangehen, praktisches Thema besprechen, nämlich welche drei, und das ist wirklich unser Ziel hier, drei Sachen, wir wollen nicht zu ausufernd werden, welche drei Bausteine sind wirklich relevant für deine KI-Sichtbarkeit?
Bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge, und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo.ai und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
Ja, in den letzten Wochen haben wir ja sehr viel drüber gesprochen, was alles so relevant ist, was sich alles so tut. Es kommen auch immer wieder neue Case Studies raus, wie man am besten vorgeht, um in KI-Suchmaschinen irgendwie zu erscheinen, genannt zu werden, als Quelle genannt zu werden, direkte Verlinkung zu kriegen. Und heute gehen wir ja mal ganz praktisch wieder ran. Ja, versuchen wir ja immer, aber heute mal wieder ganz praktisch. Und du hattest ja die Themenidee und du hast die drei Bausteine auch mitgebracht. Das sind die, die du nutzt, um deine Kunden auch zum, ja, ich nenne es jetzt mal Ranken, wobei wir brauchen eigentlich einen anderen Begriff, ne, zum Erscheinen zu bringen, so wie magisch aus dem Hut zu zaubern in KI-Suchmaschinen. Und fang nochmal an, was ist für dich Baustein 1?
Also bevor ich jetzt anfange, bevor wir aber loslegen, wie in der Ad,
kommt noch mal eine Ad.
Bevor ich jetzt ein bisschen tiefer einsteige, wollte ich noch mal kurz einen kleinen Disclaimer platzieren. Also es sind jetzt nicht die drei einzigen Bausteine, die irgendwie relevant sind, um in KI genannt oder platziert zu werden. Und vor allem, wenn du die drei Sachen machst, wirst du nicht automatisch auf KI in KI gefunden. Was man dazu sagen muss, das sind drei Bausteine, die ich aus meinen Projekten jetzt in den letzten 2 Jahren gemerkt habe, die einfach uns geholfen haben, in KI aufzutauchen und die jetzt nicht eine gesamte solide Strategie ersetzen und vor allem die auch das SEO nicht ersetzen. Aber das ist mittlerweile, glaube ich, klar, hoffentlich. Und diese drei Bausteine helfen, können dir langfristig helfen, in KI aufgefunden zu werden. Was ich auch noch dazu sagen muss, ist, KI-Sichtbarkeit ist halt hart fluktuierend. Das heißt, alle Modelle geben unterschiedliche Quellen teilweise aus, nennen unterschiedliche Marken, verlinken unterschiedlich, und selbst in der gleichen KI wirst du von Prompt zu Prompt, also mit demselben Prompt, wenn du das nochmal neu eingibst, kann es tatsächlich sein, dass komplett unterschiedliche Quellen genannt werden, Shops genannt werden, Produkte genannt werden. Also das ist halt ein großer Punkt, den man beachten muss, wenn es um KI-Sichtbarkeit, Geo und so weiter geht. Und der größte Unterschied zur herkömmlichen Suchmaschinenoptimierung und zu den klassischen Suchmaschinen, dass einfach die Sichtbarkeit extrem volatil ist und eine noch größere Blackbox ist, als es ohnehin schon bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung ist. Und das muss man sich einfach halt im Hinterkopf behalten, das muss man sich immer vor Augen führen. Und wenn man das weiß, dann kann man da auch etwas ehrlicher und etwas besser auch vorgehen und auch voranschreiten in der KI-Optimierung oder in der Geo. Was für mich ein Top-Baustein ist für die KI-Sichtbarkeit. Das ist jetzt wenig überraschend. Ich weiß, aber ich möchte es gerne hier nochmal platzieren, ist die semantische Relevanz. Das heißt also, es geht nicht darum, immer nur die Keywords sinnvoll zu platzieren und eben die richtigen Keywords zu platzieren, sondern es geht darum, eine semantische Struktur zu schaffen, die maximal relevant für KI-Systeme ist, wo die Entitäten vollständig abgedeckt werden. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Backofenreiniger geht, dass man Begriffe nutzt wie hartnäckige Verkrustungen, Fette, die da abgelagert sind und so weiter und so fort. Also es geht wirklich darum, Begriffe, also so Entitäten oder Subentitäten abzudecken, die mit der Hauptentität, in dem Beispiel zum Beispiel Backofenreiniger, die damit eng zusammenhängen und immer wieder vorkommen. Das heißt also, ich muss mich mit den sogenannten Ko-Okkurrenzen beschäftigen. Also das gemeinsame Vorkommen von verschiedenen Entitäten im semantischen Raum. Das klingt jetzt total geschwollen.
Wenn ich da einmal kurz, reinquetschen darf, eben genau weil das, du erklärst es völlig richtig, aber weil das so geschwollen klingt, das liegt nicht daran, dass du das erklärst, sondern dass einfach diese Technik dahinter mit diesen ganzen komischen Wörtern, die ist einfach schwierig zu verstehen. An sich, in die Praxis übertragen, heißt es einfach, dass man Verständnis dafür entwickeln muss, welche Begriffe gehören zu meinem Thema. Das ist vereinfacht gesagt das, was du gerade in technisch korrekt schwierig gesagt hast. Was gehört alles zu meinem Thema? Welche Begriffe, welche Fragen? Das sind nicht nur einzelne Wörter, es können auch zusammenhängende Wörter sein, es können auch manchmal Phrasen sein.
Ja, ja.
Und das kriegen wir ganz einfach raus, indem wir zum einen einfach logisch nachdenken. Wie würde ich mit einem Menschen sprechen, wenn ich über dieses Thema spreche? Und dann habe ich automatisch Sachen, Wörter mit drin, die zu diesem Thema gehören. Wenn wir dein Beispiel nehmen, Backofenreiniger, dann kommt da automatisch irgendwann vielleicht Kruste vor oder Fett oder angebrannt oder glänzend oder Zitronenreiniger oder Zitronensäure oder sowas, ne? Das kommt von alleine. Ich habe keine Ahnung von dem Thema. Das ist einfach nur, was ich so im Kopf habe. Und wenn du dann noch erweitern möchtest, was noch dazugehören kannst, dann kann man auch wieder einfach klassische SEO-Tools benutzen und eine Keyword-Recherche machen und sieht dann, was hängt alles mit diesem Thema zusammen, welche Entitäten passen da zusammen, um dieses Thema auch klarer zu machen.
Ja.
Und um dann noch ein Beispiel aus der klassischen Suchmaschinenoptimierung zu bringen, das ich früher immer gerne genutzt habe, ist das Thema Bank. Das ist ein schönes Beispiel. Mhm. Um eine Maschine verständlich zu machen, um welche Art einer Bank geht es jetzt? Geht es um diese finanzielle Institution oder geht es um ein Möbelstück oder etwas, worauf man sitzen kann? Dafür brauchen wir Kontext. Und dieser Kontext besteht aus Entitäten, die zu diesem Thema Bank gehören. Das heißt, wenn ich über die Bank zum Sitzen spreche, kommen die Wörter Sitzen, Natur, Garten, je nachdem, wo so eine Bank ist, Holz, Metall und so weiter kommen dann vor. Wenn wir über das finanzielle Institut sprechen, geht's um Geld, Anlage, Beratung, Kredit, keine Ahnung was. Und das sind diese Ko-Okkurrenzen, wie sie da in diesem technischen Bereich dann heißen, also dass Entitäten, also Wörter, zu einem anderen Thema dazugehören, um dessen Sinn klar zu machen, worum es da geht. Das wollte ich nur einfach kurz einwerfen.
Perfekt.
Um es ein bisschen in die Praxis zu ziehen.
Genau, nochmal ein anderes Praxisbeispiel, wenn wir jetzt beim Backofenreiniger bleiben. Ne? Jetzt will ich da irgendwie einen Backofenreinigungsratgeber schreiben, weil ich irgendwie Reinigungsmittel in meinem Shop verkaufe. Irgendwie so natürliche Reinigungsmittel. Da ist ein Shop, da habe ich mal was gekauft, die sind richtig gut. Ich glaube, die heißen Heldengrün oder so heißen die. Und ich weiß nicht, ob die sowas haben, aber das kam mir irgendwie spontan in den Sinn auf die Vorbereitungen zu der Folge. Und dann habe ich mich mal mit Backofenreiniger auseinandergesetzt. Und für mich, ich habe da mal kurz auch mit Finseo lustigerweise dann auch mal so ein bisschen was rumgespielt. Und da sind Entitäten, die oft genannt werden, also diese Ko-Okkurrenzen abbilden. Und man könnte auch sagen Fan-Out-Queries, ne, dazu komme ich gleich nochmal explizit. Teilentitäten beziehungsweise weitere Entitäten, die eine starke Konkurrenz haben mit dem Thema Backofenreiniger, ist zum Beispiel Backofenspray, sind Speisereste, ne, das Wort Speisereste, Fettreste, Verkrustungen, Einbrennungen oder wie das da genannt wurde, ich habe es jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, und sowas zum Beispiel wie Hausmittel Natron, Zitronensäure, ne, wenn du so einen Ratgeber schreiben willst. Dann sowas wie, was viele jetzt nicht machen oder viele nicht auf dem Schirm haben, sowas wie Pyrolyse und, glaube ich, Katalyse. Ich glaube, ich kenne nur Pyrolyse. Das ist praktisch, gibt's Programme bei den neueren Backöfen, die auf 450 Grad oder 480 Grad hochheizen, um die Verkrustungen, die eingebrannten Sachen rauszulösen mit dieser hohen Hitze. Das heißt, du gehst danach einfach nur noch drüber und wischst es einfach ab. Bei so ganz, ganz hartnäckigen hilft es manchmal nicht ganz 100%, aber bei den meisten Verschmutzungen und Einbrennungen hilft es tatsächlich. Und sowas ist auch wichtig, wenn du, dass du das im Ratgeber zum Beispiel nennst, weil es eine Entität ist, die sehr, sehr stark auch mit dem Thema oder mit der Hauptentität Backofenreinigung oder Backofenreiniger zusammenhängt. Und auf solche Konkurrenzen solltest du achten. Und dafür kannst du zum Beispiel auch die sogenannten Fan-Out-Queries nutzen. Das heißt also die Suchanfragen, die eine KI-Anwendung oder eine KI-Plattform im Rahmen der Synthese des Themas nutzt. Das heißt also, das hast du vielleicht schon bei ChatGPT und vor allem auch bei Google gesehen, wenn du den AI-Mode oder Gemini benutzt, dann kommt da, du gibst eine Frage ein und dann kommen da so kurze Zeit so Einblendungen mit, ja, 53 Quellen gecheckt, 20 Suchanfragen durchgeführt, 5 Websites gecheckt und so weiter und so fort. Und das wird kurz eingeblendet, verschwindet dann wieder und dann wird danach die Antwort gebildet. Und diese Fan-Out-Queries sorgen einfach dafür, dass ganz viele Teilsuchanfragen oder kleinere Suchanfragen gestellt werden, die mit der ursprünglichen Frage oder mit dem ursprünglichen Prompt zu tun haben und dafür relevant sind, um die Frage halt zu beantworten, wenn es eine Frage ist, die du gestellt hast. Und diese Fan-Out-Queries bieten dir halt einen richtig, richtig guten Überblick über Themen, die damit zusammenhängen, die du eventuell auch in deinem Content ansprechen solltest, beziehungsweise auch Fragen, die so relevant sind und in deinem Content gestellt werden sollten.
Also im Prinzip, um auch das nochmal in einfache Beispiele zu übertragen, für alle. Es kann nämlich schwer sein, dem zu folgen, wenn man da nicht so tief drin ist wie wir. Du erklärst das genau richtig, aber es kann natürlich für Leute, die da nicht den ganzen Tag mitarbeiten, schwierig sein, dem zu folgen. Deswegen, Fanout-Query ist am Ende nichts anderes als blöd gesagtes Nachfragen, um klarere Antworten zu bekommen. Das machen diese KI-Suchmaschinen. Du wirfst etwas rein und dann suchen die nicht nur dieses Thema, sondern sie suchen auch nah dran liegende Themen, manchmal auch entferntere Themen, um Kontext zu bekommen, um eine umfangreiche Info zu kriegen. Es ist, als würdest du eine Arbeit schreiben irgendwie fürs Studium und da recherchierst du nicht nur nach einem Thema, sondern du machst auch ein Fan-Out. Du gehst von deinem Thema aus nach außen. Du guckst weitere Themen.
Du fächerst praktisch auf, ne?
Genau, du fächerst
auf. Fan-Out ist eine Auffächerung.
Perfekt, genau so ist es. Du gehst ein bisschen nach außen von deinem Thema, guckst bei Randthemen, die dazugehören, guckst nach anderen Blickwinkeln und so weiter. Und das ist das, was die KI eben auch macht. Und so kann man super sehen und auch rausfinden, okay, was ist da noch alles relevant? Da sind wir dann wieder bei diesem Thema Entitäten, die zusammenhängen. Ja. Weil die KI uns damit im Prinzip zeigt, was sie sucht. Was die Maschine denkt, was Sinn macht, dazu zu suchen. Und wenn du das dann alles zusammensetzt, dann hast du eben deine schönen Kookkurrenzen und Entitäten und wie das ganze coole technische Zeug dann auch wirklich heißt.
Genau, und das ist ja das Wichtige, ne? Also, dass ich gucke, okay, welche Fanout-Queries, welche Suchanfragen, die KI dann stellt und die mit der Websuche dann recherchiert, welche sind da relevant? Welche werden da sozusagen in Auftrag gegeben von der KI? Und es können zum Beispiel, ein anderes Beispiel sind Akkustaubsauger. Oder Staubsauger für so Handstaubsauger. Und dann ist zum Beispiel eine Fanout-Query kann sein, Akkustaubsauger kabellos, beste Akkustaubsauger 2026, Akkustaubsauger Vergleich, Preis-Leistung 2026, irgendwie solche Sachen, ne? Dann, oder kurze
Tierhaare
Aufladezeit.
Oder Hundehaare wäre da bestimmt auch wieder so ein Klassiker.
Bestimmt, bestimmt. Das müssen wir mal gucken. Das sind jetzt alles nur Mutmaßungen, aber ne, damit man halt die Wirkweise dahinter versteht oder die Funktion dahinter versteht. Also das könnten theoretisch solche Fan-Out-Queries sein und die gilt es halt ein Stück weit herauszufinden. Und da bin ich völlig der Meinung von den Geo-Experten, die halt sagen, ja, das Geo ist nicht SEO. In dem Fall ja, tatsächlich, weil früher im SEO hätte man sich mit solchen Fan-Out-Queries in dem Sinne nicht beschäftigt.
Nicht jetzt so intensiv, ja.
jetzt, genau, nicht so intensiv. Und jetzt beschäftigen wir uns intensiv damit, weil wir halt rausfinden wollen, okay, welche Anfragen stellt denn die KI an die Websuche, beziehungsweise welche Konzepte werden denn da sozusagen getriggert? Und das ist natürlich anders wie in der klassischen Suchmaschinenoptimierung. Und ja, da bewegen wir uns dann im Geo, womit wir uns dann, oder bei der wir uns dann damit beschäftigen. Ne? Und dann bin ich schon klipp und klar der Meinung, ja, da in dem Bereich ist Geo nicht gleich SEO, beziehungsweise Geo alleine reicht in dem Bereich nicht mehr. Das ist dann ganz klar. Was natürlich nicht heißt, dass es auch nicht irgendwie schon ein Stück weit auch klassische SEO-Arbeit ist, weil das ist auch zum großen Teil auch klassische
SEO-Arbeit. Es ist eine Mischung. Es genau, ist nicht es ist klar trennbar. Mischung. Es gibt so ein paar Sachen, die sind eben unterschiedlich, ne? Aber am Ende zahlt das eine meistens auch aufs andere ein.
Ja.
Wenn wir dann diese Fanout-Queries recherchiert haben, unsere Entität recherchiert haben, dann ist es ja mittlerweile auch gerade für die KI-Bots, die dann vorbeigucken und nach Infos suchen, sehr relevant, dass wir die auch im richtigen Kontext zueinander darstellen, richtig? Ja. Also nicht einfach nur 5 Zwischenüberschriften, um dort jede Fanout-Query oder jede Entität nochmal einmal unterzubringen, sondern lieber, ja, ich würde sagen, einfach einen guten Text schreiben. Das ist jetzt wieder super soft formuliert, aber am Ende geht es dann darum, dass wir vielleicht, wenn wir beim Backofenreiniger rausfinden, dass es da auch um Zitronensäure geht zum Beispiel als Hausmittel oder sowas, dass man dann nicht einfach irgendwo nur einen Abschnitt macht, wo man das als Überschrift hat und dann schreibt man dazu 3 Zeilen und fertig, sondern dass man das in das Thema mit einbindet. Dass man im Verlaufe des Ratgebers vielleicht, ich werfe es jetzt gerade, ich denke mir das gerade aus, deshalb ist es nicht optimal, aber dass man vielleicht irgendwie sagt, hier mögliche Optionen, um diese Problematiken zu bereinigen oder eingebranntes Fett zu bereinigen, sind hier so eine chemische Keule, die kann man sich kaufen, Hausmittel wäre sowas wie Zitronensäure, dass man das mit einbezieht in einen größeren Kontext, statt einfach nur zu sagen, was sind Verschmutzungen, die und die, okay, nächster Abschnitt, man kann Zitronensäure benutzen, die, nächster Abschnitt, man kann eine chemische Keule benutzen, sondern wirklich einen zusammenhängenden Text, wo das ineinander übergeht, so wie man einfach als einen guten Text schreiben würde, ne?
Genau. Erstens das, und da sind wir im klassischen Bereich, ja, es geht darum, ein Thema gut abzudecken, wirklich hilfreiche Tipps zu geben und so weiter und so fort. Und jetzt kommt so ein bisschen so dieses Geospezifische, dass man diese Entitäten und diese Themen nicht einfach nur nennt, wie man es vielleicht früher gemacht hätte, ne, so Skyscraper-mäßig, hey, wir klatschen da alle Themen, die irgendwie relevant sind, rein, sondern dass man sagt, hey, es geht um den richtigen Kontext und die richtige Beziehung zueinander. Das heißt, letztendlich sollte ich nicht nur die ganzen Teil oder die ganzen Entitäten, Teilentitäten, wie man es auch nennen will, also Entitäten, nicht nur nennen, also zum Beispiel Backofenreiniger, Zitronensäure, Hausmittel und so weiter und so fort, sondern dass man versucht, diese einzelnen Entitäten nicht zu nennen, sondern die in Beziehung zueinander zu setzen und vor allem in der richtigen Beziehung zueinander. Hey, du willst deinen Backofen reinigen und willst jetzt nicht erstmal so ein teures Produkt kaufen oder irgendwie ein chemisches Produkt kaufen, so dann bietet sich's an, dass du erstmal das Ganze mit Hausmitteln versuchst. Und bei Hausmitteln ist es so, es gibt dieses und jenes, ne? Zum Beispiel bei der Zitronensäure gibt es diejenigen Vorteile und diejenigen Nachteile. Wann ist Zitronensäure nicht geeignet oder nicht ausreichend? Da und da, dann kannst du es noch mit dem und dem anderen Hausmittel versuchen und praktisch eine Beziehung, zum Beispiel Natron und Zitronensäure, ne, ob man die zusammen verwenden kann, sollte oder eher nicht. Und letztendlich geht es halt darum, diese Entitäten im richtigen Kontext mit der richtigen Beziehung zueinander zu nennen, um eben da auch semantisch die Relevanz und die Bedeutung zu maximieren, sozusagen. Ne? Also, und das ist dann auch wirklich geospezifisch, dass man sagt, okay, es geht nicht nur darum, semantisch die ganzen Sachen zu nennen und die Themen abzugrasen, sondern wirklich die in den richtigen Kontext, in die richtige Beziehung zueinander zu setzen und dementsprechend die semantische Relevanz zu erhöhen oder zu maximieren in dem Sinne.
Genau, dann fasse ich diesen Baustein nochmal zusammen, bevor wir zum nächsten kommen. Semantische Relevanz, du hast es jetzt ja schon mehrfach gesagt. Im Prinzip geht es darum zu erkennen, welche Worte gehören zu dem Thema, um das es geht. Wir nennen das dann Entitäten. Und wie stehen die zueinander, dass man die auch mit Fanout-Queries recherchiert, also rausfindet, was wird rund um dieses Thema auch gefragt, um noch ein bisschen weiter nach außen zu kommen, andere Blickwinkel zu betrachten und so weiter. und das dann alles zusammen, diese Infos nutzt, um die in einen Inhalt einzubauen und einen guten Text, ich sage das jetzt schon zum dritten Mal, zu erstellen, in dem das flüssig formuliert zusammenhängt, dass man das nicht mechanisch roboterhaft einfach eins nach dem anderen abarbeitet, ich muss die Entität unterbringen, ich will dieses Wort noch unterbringen, sondern dass man das alles flüssig schreibt und zusammenhängend schreibt, sodass diese verschiedenen Worte oder Phrasen in einem Zusammenhang stehen und nicht völlig zusammenhanglos, einfach einer steht irgendwo oben im Beitrag, einer unten. Ich denke, damit haben wir Baustein 1 erstmal abgefrühstückt, oder? Was meinst du?
Voll, ja.
Okay. Super.
Bevor es aber weitergeht, noch ein paar Worte zu unserem langjährigen Sponsor Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu überwachen und zu analysieren. Sie liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Webseite zu verbessern und sie noch besser zu verstehen. Neben den Google-Rankings kannst du auch deine SERP-Features und die Backlinks analysieren lassen. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, auch technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Webseite zu ziehen. Mittlerweile sind auch KI-Features bei Ahrefs mit dabei und du kannst zum Beispiel auch die Sichtbarkeit deiner Webseite in KI-Modellen tracken. Trotz KI und Co. kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, dass die Metriken wie Rankings, Klicks und so weiter immer noch an Relevanz besitzen und überwacht werden sollten. Und ganz ehrlich, das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind für dich komplett kostenlos. Melde dich noch heute an und gehe hierzu einfach auf ahrefs.com/de/webmaster-tools. Ich buchstabiere nochmal. Ahrefs, also Ahrefs geschrieben.com/de/webmaster-tools. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
So, der zweite schöne Baustein für die KI-Sichtbarkeit ist etwas, was, glaube ich, egal in welchem Bereich man aktiv ist, ob das E-Com ist, ob das Content ist, ob das der Handwerker ist, man muss ihn beachten, man muss ihn verstehen und durchdringen. Und das ist das Thema der Customer Journey, also der Reise, die unser Kunde von Awareness oder auch noch keiner Awareness, ne, kann ja sogar noch vorher anfangen, bis hin zum Kauf oder Buchung oder was auch immer passieren soll, durchläuft. Und warum würdest du sagen, ist es ein wichtiger Baustein für die KI-Sichtbarkeit?
Erstens, Content ist immer noch wichtig, so abgedroschen es klingt und so langweilig es klingen mag, aber das ist wirklich so. Es gab ja eine Zeit vor 2-3 Jahren, was haben wir, 2026, ja, ich glaube, das war so Anfang 23 bis so Anfang 24 gab es ein Jahr lang wirklich, fast jeder hat gesagt, Content ist tot, brauchst kein Content mehr, alles wird von der KI beantwortet, Blogbeiträge sind absolut tot, machen wir gar nicht mehr in der Agentur, pipapo, es war ja wirklich ein extremes Armageddon, was alle Ratgeberbeiträge und so angeht. Und seit einer geraumen Zeit beobachtet man wieder, dass der nicht nur das Mindset, mein absolutes Bullshit-Wort, aber ich fällt nichts anderes ein, dass nicht nur das Mindset dahingehend sich shiftet, sondern vor allem auch die Ergebnisse auch zeigen, dass da wieder so ein Wandel ist, weil Blogbeiträge performen. Nicht nur in der Google-Suche, sondern auch in KI. Es gibt immer wieder Themen, die man abdeckt, wo man dann tatsächlich trotzdem einen Link eingebunden bekommt, auch wenn viele Ratgeber Themen, sage ich jetzt mal, keinen Link beinhalten in den KI-Modellen, weil einfach da sich gar nicht lohnt, einen Link einzubinden, weil sehr viel aus dem eigenen Wissen beantwortet wird. Aber nichtsdestotrotz beobachte ich auch bei meinen Kundenprojekten, vor allem bei einem Kundenprojekt, das sehr, sehr contentlastig ist, zu 90% Top- und Mid-Funnel-Content und wenig Bottom-Funnel, dass das trotzdem funktioniert, dass wir A, Sichtbarkeit in KI weiter aufbauen, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, dass wir aber auch tatsächlich Traffic wieder aufbauen von Jahr zu Jahr und generell auch die Leads wieder steigen, obwohl wir fast ausschließlich nur in Top- und Mid-Funnel-Content, also in sozusagen Ratgeber-Content investieren, hat einen einfachen Grund, weil KI solche Content-Arten, Content-Formate weiterhin bevorzugt und es einfach sich dazu eignet, einen Expertenstatus aufzubauen, Autorität aufzubauen und diese Top-Funnel-Sachen oder Ratgeberinhalte auch mit dem Produktportfolio verknüpft werden kann. Nicht nur im B2B-Bereich, das ist ja eher so der klassische Ratgeber-Bereich, sondern im B2B, sondern vor allem auch, ich beobachte es immer wieder im E-Commerce, dass man, wenn man gute Ratgeberbeiträge hat, man da auch die eigenen Produkte sinnvoll einweben kann und auf die eigenen Produkte verweisen kann und sich auch dadurch langfristig Umsatz generieren lässt. Also für mich wieder oder nach wie vor Content ein unfassbar gutes Mittel, um Autorität mit dem eigenen Produkt- oder Dienstleistungsportfolio zu verknüpfen. Deswegen ist das für mich ein sehr, sehr wichtiger Baustein.
Ja, für mich auch. War es ja auch schon früher, ne? Das sagst du ja auch, aber es hat irgendwie nochmal wieder an Priorität sich ein paar Punkte hochgearbeitet. Und für mich hat das den Grund, dass wenn KI-Suchmaschinen genutzt werden, haben wir eine ganz andere Nutzung als bei Google. Bei Google hatten wir das Vorgehen, du suchst etwas, klickst ein, zwei Seiten an, liest dazu was, dann gehst du wieder in Google, googelst was anderes und arbeitest dich so vorwärts. In KI-Suchmaschinen ist das Ganze ja viel mehr in einem Gesprächsablauf. Das heißt, du gehst gar nicht so sehr auf externe Seiten, sondern du bleibst vielleicht häufig im AI-Mode oder in ChatGPT, ohne dass du viel Websites aufrufst, während du diese ersten Awareness-Schritte, dann die Schritte, wo es sich so ein bisschen manifestiert, wo es hingehen kann, produkttechnisch oder lösungstechnisch, die durchläuft man häufig, ohne dass man auf externe Seiten geht.
Ja.
Und da ist es jetzt von der Priorität wichtiger geworden für mich, die Customer Journey abzudecken, weil ich dort möglichst häufig genannt werden möchte. Ich möchte als Quelle genannt werden, wenn jemand ganz am Anfang seiner Entscheidung steht. Ich möchte, während der dann Nachfragen stellt, als Quelle genannt werden, weil wir nicht den Klick kriegen. Und vorher hatten wir über Google häufig den Fall, dass schon bei der ersten Suchanfrage jemand vielleicht auf unsere Seite gekommen ist und im besten Fall alle weiteren Fragen und alle weiteren Schritte in der Customer Journey eher auf unserer Seite durchlaufen ist. Er ist auf unserer Seite geblieben, er ist durch interne Links gegangen, hat ein Pop-up angeklickt und hat vielleicht diese Stufen durchlaufen in unserem Ökosystem. Wenn wir das jetzt nicht mehr haben, ich meine, es läuft ja beides parallel, wir haben ja immer noch Google, aber wenn jemand die KI-Suchmaschinen nutzt, haben wir das nicht mehr. Dann durchläuft die Person häufig diese ganzen Schritte nicht auf unserem Ökosystem, sondern in einer KI-Suche. Und wenn wir dort dann immer mal wieder genannt werden, wie, keine Ahnung, wäre schön, wenn jemand irgendwie sucht nach, ich brauche Unterstützung mit WordPress, ich möchte mich nicht mehr um Updates kümmern, wenn dann da steht, ja, dann kann man hier das machen und es gibt Wartungsverträge und Agenturen, hier sind drei Optionen, die sehr gut bewertet sind oder irgendwie sowas. Und dann würde ich dann natürlich gerne erscheinen. Wenn dann die Nachfrage kommt, wie ist es denn preislich, worauf sollte ich achten, muss ich wirklich so viel Geld ausgeben, mein Budget ist nicht so hoch, dann würde ich auch gerne wieder erscheinen als Quelle, weil ich habe einen Vergleich. Was gibt es für Wartungsangebote? Welche Kosten sollte man einberechnen? In welchem Fall? Das heißt, damit ich dort überall erscheinen kann, muss ich in irgendeiner Form Content oder Lösungen zu diesen ganzen verschiedenen Schritten, und die sind so divers, die können wir uns ja gar nicht merken, ne? Also jeder geht anders vor, jeder stellt andere Fragen. Durchs Prompting ist es ja noch individueller geworden, weil wir nicht einfach drei Wörter in Google werfen, sondern wir stellen Fragen. Wir reden vielleicht mit der KI. Wir geben mehrere Sätze ein. Wir werfen die KI wirft die Erfahrung und das Wissen über uns mit rein, automatisch, ne? Weil die ja über uns viel wissen. Und deshalb finde ich, ist es in der Prioritätenliste bei mir gestiegen, dass wir überall vorhanden sind. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich beim Top-Funnel trotzdem weiterhin sage, der Fokus liegt da nicht drauf. Der Fokus ist dann eher Mid-Funnel, Bottom-Funnel, weil man nicht alles machen kann. Ganz einfach. Wenn ich könnte, wenn ich unendliche Ressourcen habe, bin ich überall. Ja. Aber da ich sehr endliche Ressourcen habe als Ein-Mann-Unternehmen, bei mir zum Beispiel, oder auch wenn du ein kleines Team hast, kannst du nicht alles abdecken. Das geht einfach nicht. Und dann ist Mid- und Bottom-Funnel nochmal wichtiger. Das sind so meine Definitiv. Fünf, warum es wichtiger geworden ist.
Definitiv. Also ich habe da auch noch ein Praxisbeispiel, was ich ein sehr schönes Beispiel finde, wie man jetzt nicht nur rein für Google, nicht nur rein für KI, sondern einfach auch für die Kunden so eine schöne Brücke spannen kann von Ratgebern zu den eigenen Produkten. Und ein schönes Beispiel ist Purelei. Die kennen vielleicht die ein oder andere Zuhörerin kennt es vielleicht. Das sind so Modeschmuck. Das ist jetzt kein krass, krass hochwertiger Schmuck wie, keine Ahnung, so Goldketten für 500, 600 Euro. Also die haben schönen Schmuck, ist ein Modeschmuck. Und die haben auch einen relativ, mittlerweile glaube ich, relativ umfangreichen Blogbereich. Und das ist mir vor ein paar Tagen mal aufgefallen, dass die auch einen sehr, sehr schönen Bereich haben rund ums Thema Sternzeichen und so. Schmuck für ein bestimmtes Sternzeichen. Ich meine, ich selber muss ehrlich dazu sagen, kann jetzt nicht viel mit Sternzeichen und so anfangen, mit Deutungen und so weiter.
Das ist ja wieder typisch Widder. Ich habe keine Ahnung, was du willst.
Ich kann jetzt damit ehrlicherweise nicht viel anfangen. Ich finde es aber cool, wenn sich Leute dafür interessieren und da auch irgendwie sagen, ja, die Widder sind oder die Löwen sind so und so. Ich bin Löwe und haben die und die Eigenschaften und dafür eignet sich diese und jener Schmuck. Das finde ich ja ganz cool und ist auch irgendwie eine ganz interessante Nische. Und da haben die zum Beispiel auch sehr, sehr viele Ratgeber dazu und haben dann auch das Produktportfolio dahin auch so, ich weiß nicht, was zuerst kam, ne, Henne-Ei, ob die erst das Produktportfolio dafür aufgebaut haben oder sich erst Gedanken gemacht haben über Themen und dann gesagt haben, hey, dafür brauchen wir noch Produkte. Aber die haben zum Beispiel auch Schmuck für, keine Ahnung, irgendwie Widder oder so oder Löwen, ne? Dann hast du zum Beispiel Sternzeichen im April, ist glaube ich der Widder und Stier, ne? Sehe ich jetzt gerade hier noch, und haben dafür dann bestimmten Schmuck, ne? Weil irgendwie so Amethyst oder so ist halt für, keine Ahnung, Widder oder so geeignet, und haben dann da aber auch die Symbole, ne? Dann kannst du wirklich dieses Symbol, dieses Sternzeichensymbol als Schmuck kaufen, und das finde ich ganz cool. Und haben dann aber auch Ratgeber zum Thema Eigenschaften von Widdern, von Löwen, von Stieren und so weiter und so fort. Wann, wo, welches Sternzeichen in welchem Monat sozusagen ist oder weiß ich, wie man das sagt. Und da ist es ganz cool. Ich finde diese Brücke cool von Ratgebern oder so ein bisschen Informationscontent, ne, was ein Widder ist und welche Eigenschaften und so weiter und so fort. Und dann zu den eigenen Produkten. Ne. Jetzt haben wir hier ein Sternzeichen-Anhänger für Widder oder eine Kette mit Anhänger für einen Widder, dann kannst du dir gleich ein ganzes Set kaufen mit Kette plus Anhänger. Und das finde ich ganz schön, weil man dann diese Brücke hat von Ratgeber-Content, Informations-Content Richtung eigenes Produktportfolio. Das ist so ein Beispiel. Und das zeigt mir ganz klar auf, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man die Customer Journey abbilden kann. Und wie man praktisch informationellen Content, der auch in KI-Systemen ganz gut funktioniert, verbinden kann mit dem eigenen Produktportfolio. Und wenn dann jemand googelt, hey, ich brauche einen Anhänger mit dem Sternzeichen Widder, dann wird dort Purelei tatsächlich auch, jedenfalls in meinen paar Prompts, die ich da eingegeben habe, wurde Purelei auch relativ prominent verlinkt und platziert oder genannt. Und das finde ich ganz cool. Und das zeigt ja auch so den Kern dieses Bausteins, den man dann hat, dass man dann eben die gesamte Customer Journey angeht und abdeckt.
Ja, richtig. Also auch hier ganz wichtig zu verstehen, Suchintention. Wer sind die Leute, die hier vorbeikommen? Wir haben es ja auch in einer der letzten Folgen mal gesagt, dass so Kundenavatare, was wir beide ja wirklich nicht mögen, ne? Das ist eigentlich so ein Marketing-Ding, so richtige Stichpunkte-Listen sich zu machen. Wer ist es? Wie alt? Was für Hobbys und sowas? Egal wie detailliert man da jetzt rangeht, aber es ist wieder relevanter geworden, dass man ein gutes Verständnis hat, wer ist die Zielgruppe, was sind da Fragen, was sind Ängste, was sind Gedanken, was ist der Hintergrund, wie dringend ist es? Diese ganzen Sachen sind natürlich immer auch im SEO relevant gewesen. Aber um jetzt wirklich mit dieser Freiheit, die Prompting bietet, da immer irgendwie da zu sein als Quelle, als Lösung, muss man schon noch ein besseres Verständnis, finde ich, entwickeln, welche Themen interessant sind. Und da gibt's in der Praxis natürlich wie üblich die klassischen Vorgehensweisen, Keyword-Recherche, um wirklich mal zu gucken, was sind überhaupt alles für Themen, Subthemen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, relevant. Aber dann auch wirklich ran an die potenziellen Kunden oder an die bestehenden Kunden. Umfragen machen, mal nachfragen, Testimonials nochmal durchlesen, weil häufig in Testimonials, was man, wenn man nicht drauf achtet, gerne mal übersieht, wird oft gesagt, was so der Hintergrund war. Warum hat man jetzt sich dafür entschieden? Warum hat man eigentlich nach dieser Lösung gesucht? Das heißt, auch in Testimonials kann echt drin liegen, was sind die Intentionen, die Bedürfnisse, die Ängste der Zielgruppe? Und wenn es ein größeres Unternehmen ist, gern mal im Sales nachfragen, was die für Fragen bekommen. Ne? Wir sagen das immer wieder, interviewt die Leute in eurem Unternehmen, im Sales nachfragen, im Vertrieb nachfragen. Was fragen die Leute eigentlich? Worüber redet ihr? Warum kündigen Leute unser Abo? Also auch vielleicht bei den, wie nennen die sich, Customer Success Manager, nennen die sich, glaube ich, mittlerweile. Ne? Also Leute, die Kundenbetreuer sind, da mal nachfragen. Genau. Wo gibt's Ärger? warum kommen Leute und ärgern sich, warum kündigen Leute und solche Dinge. Und daraus kann man dann echt ein ganz gutes Bild entwickeln, was ist alles in der Customer Journey für meine Zielgruppe relevant. Und daraus baut man dann, wie du so schön gesagt hast, auch mal Ratgeberbereiche. Ne? Wir brauchen nicht nur Inhalte auf, wenn wir im E-Com sind, Produktseiten, Kategorieseiten, sondern natürlich auch mal Ratgeberbereiche mit dem tollen Beispiel, das du genannt hast, mit Verlinkungen dann auf unsere Produkte, dass wir Leute ranziehen oder eben auch die Leute nicht direkt ranziehen auf unseren Ratgeber, aber für die KI-Suchmaschinen die Connection hergestellt ist zwischen der Entität unserer Marke und unserer Produkte und der Entität, die gesucht wurde. Also zum Beispiel, wie jetzt genannt, beim Sternzeichen. Und wenn es dann irgendwie Richtung Schmuck geht, dass Sternzeichen und Schmuck sozusagen verknüpft ist mit Purelei. Das ist das Ziel. Und das machen wir unter anderem eben dann über Ratgeber, natürlich auch über die klassischen Kategorieseiten, ne, und die Produkte selber.
Würdest ja, du? Anderes Beispiel, also es geht ja jetzt nicht nur um Ratgeber, ne? Wir haben jetzt viel über Ratgeber gesprochen, auch jetzt bei dem Punkt, es geht ja auch vor allem um Produktdiscovery, ne? Shopping und so wird ja immer mehr auch in KI jetzt angeboten und ist ein immer größeres Thema und auch da ist es wichtig, dass man die Customer Journey gut abdeckt, beziehungsweise dann auch sich beschäftigt bei den Themen, die rund um die Kaufentscheidung stattfinden, also wirklich, wenn es um konkrete Produkte oder eine Produktkategorie geht. Anderes Beispiel ist jetzt Laufschuhe, ne? Also da muss ich mir auch Gedanken machen, so wie du es jetzt gerade ausgeführt hast, wie tickt die Zielgruppe, welche Eigenschaften sind denen wichtig, auf was achten die vor dem Kauf oder welche Eigenschaften eines Produktes suchen sie, zum Beispiel bei den Laufschuhen, ne? Ich suche jetzt wasserfeste Laufschuhe, mit denen ich sowohl auf der Straße gut laufen kann, aber als auch im Wald oder auf so unwegsamen Terrain oder gibt es einen Begriff. Und das ist auch eine wichtige Eigenschaft, ne, dass ich dann sage, auf mein Produkt, vielleicht sogar auf der Kategorieseite schon mal, aber dann auch in den einzelnen Produktseiten, dass ich darauf eingehe. Wozu eignet sich der Schuh? Ist der nur gedacht für so Trailrunner, ne, die da irgendwie durchs Gelände laufen, und ist der eher nicht so dafür gedacht, dass man da auf Asphalt laufen kann, weil der Schuh eine sehr, sehr krasse Dämpfung hat, die einfach auf Asphalt beispielsweise, ich kenne mich nicht aus, aber auf Asphalt beispielsweise sehr unangenehm ist, oder sind das eben gerade nur Schuhe, die du auf dem Laufband anziehen kannst, in der Stadt anziehen kannst, die aber eher weniger fürs Terrain, fürs Gelände gedacht sind. Also auch solche Eigenschaften kann man dann sehr, sehr gut aufdröseln und platzieren, weil auch die KI so vorgeht, ne? Wenn ich das eingib, hey, ich suche gute Laufschuhe, mit denen ich überall in sämtlichen Terrains gut laufen kann, dann macht der mir eine Liste und sagt mir, ja, hier, die Dämpfung ist mittel oder die Dämpfung ist hoch, Einsatz ist irgendwie eher Straße oder Allround oder eher Trail, also im Gelände, ne? Hat einen sehr guten Grip, ist gut fürs Gelände geeignet und so weiter und so fort. Also das sind Eigenschaften, die einfach sehr gut oder die sehr, sehr präsent platziert werden müssen, damit nicht nur der Kunde entscheiden kann, ist das ein richtiges Schuh für mich, sondern auch die KI entscheiden kann, hey, diese und jene Produkte von dem und dem Shop oder von dem und dem Anbieter sind für diesen Prompt nicht geeignet, deswegen platzieren wir den nicht, oder die Produkte sind extrem relevant für diesen und jenen Prompt oder für dieses und jenes Thema oder Anforderung. Deswegen nennen wir sie und platzieren wir sie. Also das sind so Feinheiten, die man einfach erarbeiten muss, die man mit den Kundenbefragungen auch rausfinden muss und die man mit dem Customer Success Abteilung herausfinden muss, die man dann auch platzieren sollte.
Ja, super. Ich denke, damit machen wir Baustein 2 zu, oder?
Ja.
Super. Also ganz wichtig, Customer Journey abdecken, Verständnis bekommen, wer ist die Zielgruppe, was haben die für Probleme, Fragen, Ängste, und am besten zu jedem Zeitpunkt, ist schwierig, ich weiß, zu jedem Zeitpunkt der Customer Journey da sein und in irgendeiner Form erreichbar zu sein mit Content, ob das jetzt ein Ratgeber ist oder eine Produktseite oder eine Kategorieseite, ist am Ende, muss man individuell gucken. Macht ja nicht immer alles Sinn. Dann haben wir noch einen dritten Baustein, und der ist sehr wichtig, aber der ist natürlich viel schwieriger, als es früher war, nämlich das Thema Monitoring. Monitoring war früher, in Anführungszeichen, ist es auch jetzt noch, wenn es um SEO geht, um Google geht, deutlich einfacher als das Thema Monitoring von Prompts. Deswegen müssen wir da ein bisschen drüber reden, wie du das machst, um die Leute wirklich auch ja, die Leute zu verfolgen, klingt immer so böse, aber wir müssen
sag
ja...
Sag ich immer.
Genau, du verfolgst ja auch immer Leute. Ja. Wir haben ja bei Google den einfachen Weg gehabt, wir hatten unsere Keywords und davon konnten wir auch tausende tracken, weil das nicht groß aufwendig ist und die waren sehr ähnlich, weil man in Google 2, 3, 4 Wörter reinwirft und fertig. Und dann wussten wir, wo wir stehen. So, das funktioniert natürlich mit Prompting nicht mehr, weil Prompts ultra individuell sind. Die sind ja lang, da ist, wie gesagt, das Hintergrundwissen der KI über uns mit drin. Das ist ja so noch viel mehr individualisiert als Google das, und Google weiß schon viel, als Google das konnte. Deswegen können wir ja nicht einfach sagen, wir optimieren ja gerade für diese 2 Prompts und jetzt tracken wir die. Wie gehst du also vor oder empfiehlst du vorzugehen, aussagekräftige Daten zu haben, mit denen wir arbeiten können?
Genau, also das Thema ist ein bisschen schwierig. Ich würde es auch jetzt gar nicht so extrem jetzt in dieser Folge aufdröseln. Da können wir vielleicht mal oder sollten wir sogar eine extra
machen
Folge dazu machen.
Ja.
Aber die Schwierigkeit ist einfach das, dass Prompts sich extrem unterscheiden können voneinander, dass selbst feinste Nuancen dafür sorgen, dass komplett unterschiedliche Antworten gegeben werden oder komplett unterschiedliche Marken und Produkte auch oder Dienstleister genannt werden. Und auch der Prompt, der Output der KI komplett anders aufgebaut ist, auch wenn nur eine Kleinigkeit am Prompt geändert wird. Und das macht's dieses konstante, konsistente und das stabile Tracken unmöglich. Also das sagen ja auch die seriösen SEO-Experten sagen es ja auch dazu, dass es unfassbar schwierig ist.
Im Vergleich zu uns, den Unseriösen, oder wie?
Nein, aber es gibt ja auch viele, die sagen, ja, du musst einfach deine Prompts tracken und hier musst du auch selbst die einige Tool-Anbieter so verschweigen das gerne, dass es einfach unfassbar schwierig ist und oft auch leider nicht ganz so sinnvoll ist, viele Prompts zu tracken. Aber was man machen kann, ist auf jeden Fall das richtige Prompt-Set auswählen. Das heißt also entweder nicht nur im Top-Funnel messen oder tracken, nicht nur in dem sogenannten Decision-Layer zu tracken, also nicht nur im Kaufentscheidungsbereich zu tracken. Auch wenn es gewisse Leute gibt, die auch Recht damit haben, zu gewissen Stücken, die sagen, ja, tracke wirklich nur im Kauf-Funnel oder im Decision-Layer, also gar keine Top-Funnels tracken, weil das bringt nichts. Gehe ich ein Stück weit mit? Ja, für mich hat sich's aber gezeigt in den Projekten, die ich betreut habe oder betreue, dass auch im Top-Funnel tatsächlich auch es Sinn machen kann, da Prompts zu tracken, gerade um zu sehen, okay, wie antwortet die KI? Werden Marken genannt oder werden gar keine Marken genannt? Wie ändert sich das im Zeitverlauf? Für mich geht's zum Beispiel da eher den Zeitverlauf im Blick zu halten und Muster zu erkennen. Also werden Stück für Stück beispielsweise bei bestimmten Themen mehr Marken genannt, andere Marken genannt, gar keine Marken mehr genannt, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Sichtbarkeit in der KI da ja beeinflusst werden kann oder sich verhält. Aber natürlich ist der Fokus schon auf einem bestimmten Bereich, nämlich dem Decision Layer, also wenn es um die Kaufentscheidung geht, um die Auswahl von Dienstleistern, um die Auswahl von Anbietern im E-Commerce-Bereich, natürlich um die Produkte, im B2B eher um Anbieter, um Dienstleister, um Dienstleistungen. Aber da geht es einfach darum, ein robustes Prompt-Set zu entwickeln, das für mich den vollen Funnel abdeckt, mit Fokus auf Richtung Bottom Funnel, also wenn es da wirklich um die konkrete Kaufentscheidung und um die Auswahl geht. Aber auch da muss man sagen, für mich nach wie vor schon der Full Funnel Ansatz, um ein robustes Set auszuwählen an Prompts.
Ja, ich würde auch sagen, meine Empfehlung wäre, dass man sich pro Thema stellvertretend einfach 2 bis 5 Prompts raussucht, die dieses Thema abdecken. Und dann sagt man, okay, wir können nicht alle 7000 Varianten davon tracken. Wir nehmen die einfach stellvertretend. Und dann geht's auch, ja, wie du gesagt hast, gar nicht in erster Linie darum zu gucken, wo genau erscheine ich, sondern zu gucken, was will die KI und was gibt die KI aus? Ja. Also es ist eigentlich mehr Daten sammeln, als selber sich zu tracken, würde ich mal sagen. Wie du sagst, wie ist auch der zeitliche Verlauf, dann ändert sich das. Werden jetzt plötzlich Vergleichsseiten rangezogen als Quelle, obwohl vorher einzelne Marken als Quelle rangezogen wurden. Und ja, wie müssen wir dann drauf reagieren? Und deshalb würde ich, so mache ich es auch bei mir, ich habe so 5, 6 verschiedene Themen, die möchte ich gerne tracken in KI-Suchmaschinen. Viel, viel weniger, als was ich natürlich bei Google tracke. Ne? Da tracke ich viel ausführlicher. Aber um einfach so eine Richtung zu haben, da sind ein paar Top-Funnel, ein paar Bottom-Funnel-Sachen dabei. Und bei den Top-Funnel-Themen mache ich das so, dass ich meistens maximum 2 oder 3 Prompts tracke, um das zu verfolgen, weil das interessant ist, aber nicht so geschäftsentscheidend. Und dann Richtung Bottom-Funnel werde ich ein bisschen tiefer und breiter und track so 3 bis 5, 6, 7 Prompts, um verschiedene Nuancen, du hast es ja super gesagt vorhin, dass Nuancen Unterschiede machen können. Ein weiteres Wort, ein Wort an einer anderen Stelle kann dafür sorgen, dass natürlich auch eine ganz andere Intention hinter einem Prompt steht. Deshalb gehe ich dort ein bisschen tiefer rein, weil ich da natürlich im besten Fall mehr Daten sammeln möchte, um zu wissen, wie kann ich dort erscheinen, als es jetzt beim Top-Funnel-Bereich ist. Da ist es auch wichtig zu erscheinen, aber definitiv nicht so wichtig wie im Mid- oder definitiv dann im Bottom-Funnel-Bereich. Deswegen ist für mich so die Aufteilung, und die meisten Tools geben dir ja auch so 25 Prompts, die du so tracken kannst, in einem Preisbereich, der so für Solopreneure auch noch stemmbar ist, so um die 100 Euro im Monat. Und Prompt-Tracking ist ja sehr teuer, ne? Also wenn du 500 Prompts tracken möchtest, dann bist du da ja im dreistelligen mittleren Bereich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Deswegen such da einfach repräsentativ einzelne raus, fokussier dich auf das, was wirklich geschäftsentscheidend ist, wo du Daten sammeln möchtest. Nimm dort mehr Prompts, um was zu tracken. Nimm dort weniger Prompts, wo es nicht so kriegsentscheidend ist. Und weil ich die Frage am Anfang für mich selber immer hatte, würde ich die einmal kurz, vielleicht haben die auch andere, würde ich die einmal abfrühstücken. Nämlich, ich habe mich dann immer gefragt, okay, und wenn ich stellvertretend jetzt Prompts wähle, woher weiß ich, welcher der richtige ist? Ja. Und da ist die Antwort ganz einfach, es gibt keine richtige und es gibt keine falschen Prompts da. Du trackst einfach Prompts. Fertig. Und natürlich kann man ein wenig bewerten, je länger der Prompt ist und je komplexer der jetzt formuliert ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen das machen, weil wir prompten schon eher einfach.
Ja.
Also wenn wir jetzt nach einem Mountainbike suchen, dann würde man da vielleicht reinschreiben, ey, ich bin, keine Ahnung, ein Mann, ich bin 1,86, ich suche ein Mountainbike, ich möchte damit überwiegend aber auf der Straße rumfahren, ich möchte es einfach nur, weil ich es cool finde. So, das ist ein recht einfacher Prompt. Den würde ich sagen, der ist stellvertretend zum Tracken ziemlich gut. Wenn wir jetzt aber daraus als stellvertretenden Prompt irgendwie so ganz detailliert was machen wie, also 5, 6, 7 Sätze, ich gehe jetzt einmal über Länge, dann würde ich sagen, ist der stellvertretend vielleicht nicht so gut, weil der einfach schon zu detailliert ist und zu wenig verschiedene Prompt-Varianten in Anführungszeichen abdeckt damit, oder?
Ja, das ist gerne, kann man das so sehen wie Skalpell und Gießkanne, ne, mit der oder so ein, ne, mit Skalpell ist ein sehr, sehr spitzes Gerät und sehr, sehr punktuell, und eine Gießkanne nimmst du einfach, um das Blumenbeet einfach mal zu gießen, und du weißt, okay, vielleicht kriegt jetzt nicht jede Pflanze direkt dieselbe Menge an Wasser, aber im Endeffekt das Blumenbeet ist ganz gut gegossen, und die Analogie ist ganz lustig, weil sie passt auch wirklich gut. Es geht jetzt nicht darum, wirklich jeden Prompt höchst spezifisch und höchst relevant auszuwählen, sondern es geht darum, Prompts möglichst realistisch natürlich zu wählen, die auch wirklich die Customer Journey abdecken und die Kunden auch abdecken. Ne, so nach dem Motto, okay, diesen Prompt, den würde ein Kunde vermutlich schon auch eingeben, wenn er nach unseren Dienstleistungen oder nach unseren Produkten sucht in der KI. Und da geht es schon darum, wirklich möglichst realitätsnah das Prompt-Set abzubilden oder auszuwählen. Das kann man natürlich, wie wir gesagt haben, mit Kundenbefragungen lösen, mit Bewertungsplattformen und was die Leute da angeben an Kritiken und Fragen oder in Foren und so weiter. Und es geht einfach letztendlich darum, einen Prompt-Set auszuwählen, das dir dabei hilft, die KI-Sichtbarkeit und den KI-Kosmos besser zu verstehen. Es geht jetzt nicht darum, und das ist nicht der Anspruch und das kannst du auch gar nicht, das Tracking so granular und so umfassend aufzubauen, dass du es ähnlich wie Rank-Tracking betreiben kannst, dass du wirklich jedes Keyword einzeln tracken kannst und wirklich relativ gut sehen kannst, wie du rankst und wo du Traffic bekommst und wo eben noch nicht. Das geht in KI leider nicht, und das ist einfach Fakt, und das wird auch erstmal weiterhin so bleiben. Es geht einfach darum, mit dem Tracking und dem Monitoring einfach ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie KI-Sichtbarkeit generell so in unserer Branche, in unserer Nische funktioniert, und einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wann wir tendenziell genannt werden und wann nicht und wo wir eventuell noch Lücken haben, die wir im Vergleich zum Wettbewerb schließen müssen.
Ja, es ist kein ich-bezogenes Tracking mehr, ne? Also beim Google-Tracking ist es so ein ich-bezogenes Tracking, wo ranke ich für dieses Keyword? Jetzt ist es mehr ein Tracking des Themas. Ein Tracking, um Daten zu sammeln, um Verständnis zu bekommen. Nicht unbedingt, um sich selber zu finden, sondern um rauszufinden, was will die Suchmaschine an sich, die KI-Suchmaschine haben und woraus zieht die sich die Infos? Das ist im Prinzip das Tracking. Wir tracken, um Infos zu kriegen, nicht unbedingt um uns zu sehen in erster Linie.
Genau, genau.
Gut, boah, da ist ja ein richtiger Klopper draus geworden hier. Dachte ich gar nicht, dass wir mit drei
Sachen... Ich habe auch nicht gedacht, dass wir da jetzt nochmal 50 Minuten raushauen.
Fast eine Stunde über die drei Sachen sprechen. Aber gut, wir gehen halt auch immer rein. Ne? Das macht ja auch super Spaß. Merken wir auch immer selber, wenn wir unsere Gespräche hier haben. Wir würden ja auch so drüber sprechen. Ne? Also
ja, und ich muss sagen, also ich habe jetzt wieder den letzten Tage ab und zu mal auch auf LinkedIn ein paar und auch per E-Mail noch Feedback bekommen, dass genau das uns ja auch auszeichnet, dass wir da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, drüber diskutieren, und wir versuchen ja auch immer, und das ist ja auch unser Anspruch, will ich auch nochmal hier dazu sagen, dass man nach der Folge direkt so ein paar Sachen für sich mitnehmen kann und sagen kann, ah cool, ja, darauf werde ich in Zukunft achten, das werde ich vielleicht jetzt mal versuchen oder das schreibe ich mir jetzt noch auf meine To-Do-Liste für die nächste Woche oder so. Und das ist ja auch unser Anspruch, und das, ich finde auch, das machen wir, kriegen wir ganz gut hin und zeichnet uns, glaube ich, auch als SEO-Podcast aus, dass wir da wirklich versuchen, die Folge so aufzubauen, dass man sich da auch direkt was für die Praxis mitziehen kann. Und dafür ist es dann wiederum krass, dass wir das alles in 50 Minuten untergebracht bekommen.
Und wenn du dem zustimmst, was Yannick sagt, dass wir die allerbesten Podcaster und SEOs der Welt sind, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung, ein Abo und über Spotify natürlich auch super gerne Kommentare. Wir reagieren darauf, wir nehmen die mit ein. Wenn da coole Ideen sind oder Case Studies, dann beziehen wir das natürlich in den Podcast mit ein. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.